Heute bei uns im Studio eine Frau, die uns lieber wird aus dem Weltall zuwinken. Herzlich willkommen im Baselcast, Frau Dr. Ramona Ritzmann.
Ich freue mich, hier zu sein, Alexander.
Dankeschön für deinen Besuch. Ich habe so angefangen, weil ich über dich einen Artikel gelesen habe, dass in Deutschland eigentlich eine Astronautin gesucht worden ist. Kann man das so sagen?
Ja, das ist richtig. Das war eine private Initiative damals, vor 5 Jahren, so ziemlich genau.
Also was heißt private Initiative? Also nicht offiziell von der Bundesregierung?
Doch, die war auch beteiligt, aber es war zunächst über Crowdfunding. Wurde eine Astronautin gesucht, denn in Deutschland gab es bis dato keine. Es waren bisher nur Männer im Weltall.
Aha, jetzt kann ich alles sagen. Also Weltall und Deutschland haben wir ja schon auch irgendwie in Verbindung. Aber in dem Fall noch keine weibliche Astronautin.
Genau, und das war eine Aktion, da war ich eben damals mit in der Auswahl.
Und du hast mit über 400 Ingenieurinnen, Pilotinnen, Wissenschaftlerinnen haben sich da beworben fürs Ticket to Space. Das tönt gut.
Genau, ja, das war erstklassig. Ich habe mich damals beworben. Habe zu der Zeit auch ein Kind erwartet, das war dann relativ abenteuerlich und bin dann in die Assessment Center rein, eben mit meinen ganzen Kolleginnen, die den gleichen Wunsch hatten zu der Zeit.
Genau. Und wie muss man sich das vorstellen?
Das sind Auswahlverfahren, die sind mehrstufig und es ist dann wie ein Trichter, das werden immer weniger, die da durchfallen.
Aber also zuerst bewirbst du dich schriftlich?
Genau.
Ganz normal?
Da war damals die Aufgabe schriftlich, Lebenslauf und Bewerbungsvideos machen.
Mhm.
Das war dann Neuland. Ich habe so ein bisschen dargestellt, was ich in meiner Freizeit mache. Das waren damals 3 Bereiche. Ich habe meine Forschung, die Gravitationsforschung gemacht. Wir sind privat viel Kunstflug geflogen auch. Also wir sind so ein bisschen abenteuerlich in der Luft auch unterwegs und viel Tauchgänge. Also wir mögen das Meer, wir mögen Tieftauchen.
Wenn von und wir, du und die Mann.
Genau, oder ja. Meine Freunde, das sind alles so ein bisschen derselbe Schlag Mensch, abenteuerlustig. Und damit habe ich mich beworben damals. Und dann ist es ein Trichtersystem. Also es wird einfach immer schwieriger. Es gibt psychologische Tests, physiologische Tests, Tauglichkeitstests, die sich zunächst so ein bisschen an die Pilotenauswahl anlehnen.
Ich nehme an, physisch muss ja. Also wo ist die grösste Herausforderung? Also kann jetzt ein dummer Mensch ins All fliegen, also er muss ja selber nicht fliegen, er wird ja geflogen. Also kann ein dummer Mensch mit einer guten Physis ins All fliegen, aber umgekehrt wahrscheinlich nicht.
Also es sind beide Parameter, die reingehen und meist müssen sie noch sehr freundlich sein. Also es ist sogar
ein freundlicher, dummer Mensch.
Also
ich will ja damit nur sagen, du weißt, was ich will sagen. Ja. Also faktisch ist, Physis ist wahrscheinlich mal eine knallharte Grenze, wo,
ganz
wenn
genau.
Du nicht bringst, kannst springen, was du willst, dann längst du nicht.
Genau, fit, gesund, keine Gebrechen, keine Erkrankung, also wirklich, das ist so ein notwendiges Kriterium.
Und dort musst du denn fit sein, weil du den Flug nicht würdest überleben? Oder will man einfach natürlich die Besten, die dann möglichst leistungsfähig sind? Wahrscheinlich eher das Zweite.
Alles beide. Also es ist zunächst so, dass halt bei dem Abflug hohe G-Kräfte wirken. Mhm. Und das muss ein Körper ertragen können. Und da muss man einfach super leistungsstark sein. Also man kann da schon von einem Niveau von einem Leistungssportler auch reden.
Aber jetzt kommt ja der Begriff Weltraumtourismus immer mehr auf.
Genau.
Das würde ja dann das Ganze recht einschränken, weil dann nur topfitte Menschen könnten rauffliegen.
Ja, da ist ein Unterschied. So der normale Astronaut oder die Astronautin, die gehen in der Regel 6 Monate ins Weltall und haben dort einen klaren Forschungsauftrag oder Entwicklungsauftrag. Das, was gerade stattfindet mit dem Weltraumtourismus, da sprechen wir von 3 Minuten. 3 Minuten Schwerelosigkeit und dann zurück. Das ist also ganz, ganz kurz.
Okay, also das heißt, es geht gar nicht um die Startphase. Es geht echt darum, wie lange dass du schlussendlich im Weltraum bist.
Genau, und es geht auch darum, welche Aufgaben du da übernimmst. Also ein Kosmonaut aus Russland oder auch ein Astronaut aus den USA, die können schon die Maschinen bedienen und schaffen das auch, im Notfall sich da mit bestimmten Manövern noch zur ISS zu bringen oder wieder zur Erde zurück. Ich denke, dass das im Weltraumtourismus nicht die Aufgabe ist. Im Weltraumtourismus kannst du ein Ticket buchen, die sind meist recht teuer, die Vorbereitung ist kurz. Als Astronaut wirst du ausgewählt, das ist eine Ausbildung, die kostet so 30 Millionen Euro, also rund 33 Millionen Schweizer Franken. Mhm. Und dann kommt eine 5-Jahres-Ausbildung. So, und da musst du von A bis Z durch und nur dann kannst du auf die ISS und dort den Job machen. Ist also nochmal ein Unterschied.
Definitiv. Also zum wieder den Tag knüpfen, wo wir gesehen sind. Das heisst also, du hast eben sportliche. Was hast du müssen machen? 10 Kilometer Lauf, 20 Liegestütze?
Genau, also eigentlich sind es medizinische Tests und Fitnesstests. Unter Belastung werden die durchgeführt. Da gibt es einfach ein Protokoll, was absolviert werden muss. Unterschiedliche Ärzte gucken dich an und prüfen deine Gesundheit auf Hals, Herz, Nieren, alles einfach, was wichtig ist in Sachen Weltraum. Und der andere große Aspekt ist der Gruppeninteraktive. Mhm. Ne? Wie verhältst du dich in der Gruppe, in einem Team? Also schaffst du deine Aufgaben zu übernehmen, ohne anderen zuvorzukommen? Kannst du leiten? Kannst du Gruppen leiten? Kannst du begeistern? Der andere Aspekt ist emotionale Ausgeglichenheit. Hm? Ist man eher temperamentvoller Typ oder ist man recht gesettelt? Das sind solche Fragen. Und die anderen Sachen, die zunächst mal ganz zentral sind am Beginn des Tests, das sind psychologische Leistungstests. Also wie reagierst du auf Ermüdung, auf Stress? Wie, wenn ich dich total müde mache über einen langen Zeitraum, wie schnell erholst du dich danach dann wieder kognitiv? Wenn ich dir Lernaufgaben gebe, Dinge, die du nie gelernt hast bisher, wie schnell lernst du diese? Und wie schnell verlernst du die wieder? Wie viele Dinge kannst du dir merken? Wie viele Fehler machst du, wenn ich dir Aufgaben gebe? Und das sind dann ganze Leistungstests, die eben tagelang gehen, wo es dann nachher Scores gibt und wo man dich dann misst mit anderen Menschen.
Aber sind das Tests, die speziell fürs Weltraum entwickelt worden sind, oder sind das eigentlich Tests, wo man kann sagen, das wird überall, wo Leaders gesucht werden? Weil, also, weißt du, im Militär haben wir, im Schweizer Militär haben wir die sogenannte Durchhaltewoche, oder? Und jeder Schweizer Mann kennt das, dort wirst du eigentlich einfach an deine psychischen und physischen Grenzen gebracht, um nachher dir beweisen, dass es eigentlich immer noch weitergeht, wenn du sagst, es ist schon lange fertig.
Ganz genau, oder? Ja. So muss man sich das vorstellen. Natürlich angelehnt an die Piloterei, die ja im Militär ein großes Thema ist. Also Fliegen, Manövrieren, Orientierung. Und mit dem Bias oder mit dem Problem, dass man halt bei einem Weltraumflug auch sterben kann. Denn wenn es da Probleme gibt, dann kann das halt vitale Folgen haben. Und da geht es immer um solche Sicherheitsfragen auch. Man möchte natürlich Leute, die möglichst sicherheitsbedacht sind, die sehr souverän sind und wenig Fehler machen. Darum geht's einfach. Ich denke, das wird im Militär stellenweise noch eher verziehen als jetzt in der Piloterei.
Und darf ich fragen, wie weit du da gekommen bist?
Ja, schon relativ fortgeschrittene Runde, aber unter die letzten zwei habe ich es dann nicht geschafft.
Ah, nur zwei haben sie
genau. Genau, zwei wurden ausgewählt und die sind jetzt auch, ich glaube, in ihren letzten ein, zwei Jahren der Ausbildung. Zwei ganz sympathische Frauen, die jetzt fortgeschritten sind und jetzt die Option haben, ich glaube, 2022 auf die ISS zu fliegen.
Fantastisch. Und hast du mit denen auch Kontakt?
Oder hast ich kenne sie. Eine ist eben auch Forscherin. Ne, beide sind Forscherinnen, ja, genau. Die eine ist eher Astrophysikerin, die andere eher im geobiologischen Bereich tätig. Und ich beobachte das schon, das interessiert mich. Ja, ich finde das auch ganz fantastisch.
Aber es ist eigentlich schon verrückt. Ich meine, in diesen 5 Jahren, wo so viel Zeit und Geld investiert wird, kann natürlich auch immer etwas passieren. Warum bildet ihr nicht gerade, natürlich kostet es viel, aber im Verhältnis zu den Gesamtkosten wäre es ja dann gleich wenig. Warum bildet man da nicht gerade 4 aus, dass wenn etwas passieren würde, dass man eine Alternative hat?
Genau das macht jetzt die ESA wieder. Da war jetzt wieder ein Aufruf im Mai diesen Jahres, wo man pro Nation eigentlich einen Astronauten oder eine Astronautin gesucht hat. Sogar körperbehinderte Astronauten wurden gesucht, Astronautin, wo das Ziel ist, einfach so ein bisschen die Diversität auf der ISS zu verändern. Ich meine, multikulturell ist sie sowieso, aber jetzt geht's wirklich auch drum, Minderheiten, wobei Frauen das nicht sind, aber Minderheiten auf der ISS, also es gibt einfach wenig Astronautinnen. Man hat sich mit behinderten Menschen noch ein bisschen zurückgehalten und da geht es jetzt wirklich darum, Akzente zu setzen, das ein bisschen zu verändern, was wirklich ein toller Trend ist.
Und jetzt ist es für dich wie gegessen? Ist es vorbei? Oder sagst du, nein, ich probiere es nochmal in 2 Jahren? Oder wie läuft das?
Nein, das ist auf jeden Fall was, wofür das Herz noch schlägt. Also ich mache weiterhin Parabelflüge, das ist Weltraumforschung in einem Flugzeug, das einen freien Fall macht, 30 Mal am Tag, wo man immer 30 Sekunden Schwerelosigkeit hat. Ich publiziere auch noch in dem Bereich, das interessiert mich, mit einem Team, bin vernetzt in die Weltraumwissenschaft. Also es ist was permanent weiterläuft und was sich nicht verliert, überhaupt nicht, denn das ist einfach ein großes Emotions- und Interessensgebiet für mich.
Aber durch den Fakt, dass du sagst, ich wäre mal auf die Raumstation rauf, das ist vorbei.
Das ist natürlich schon was super interessant ist, nach wie vor. Denn die Idee oder der Traum, um in Schwerelosigkeit Forschung zu machen, die Menschheit voranzubringen und einfach da am Zahn der Zeit mitgestalten zu können, ist einfach fantastisch. Das ist ja auch etwas, was sich nicht verliert.
Was hast du mitgebracht? hat man dich gefragt, was du, also weißt, das ist ja wie bei einem, mein Bruder ist Schauspieler. Und der geht ja in X-Castings, oder? Und der hat auch müssen lernen, dass er, obwohl er ein super Schauspieler ist, vielleicht für eine Rolle nicht in Frage kommt, weil seine Partnerin dort 30 cm grösser oder kleiner wäre. Und dann passt es nicht zusammen. Mhm. Jetzt nehme ich an, wenn sich 400 Leute beworben haben, haben die damals noch nicht gewusst, wer sich alles bewirbt. Also ist wahrscheinlich ein bisschen darauf angekommen, dass man gesagt hat, was haben wir für eine Zusammenstellung, was könnte man gerade brauchen. Ah, das haben wir ja, das ist ja super spannend, etc. Also was hast denn du mit reingebracht? Was hat dich interessiert?
Das ist sicher der Bereich Vorerfahrung. Das ist was, was die Agenturen interessiert. Durch das, dass ich schon circa 1000 Parabelflüge gemacht hatte und auch Bettruhestudien. Das sind solche Studien, wo man Leute einfach ins Bett legt und schaut, wie sie degenerieren. Eigentlich auch ganz spannend im Weltraumbereich. Das sind so Dinge, die interessieren die Agenturen. Leute, die Erfahrung haben, die auch wissen, dass es schwierig ist, in den Bedingungen zu arbeiten, dass es viel Entbehrung ist und dass es das Team gefragt ist. Das sind solche Dinge, die da sicher mit reinspielen.
Also wenn jetzt eine Biologin raufgeht, dann wird die ganz spezifisch dort etwas machen, in ihrem Bereich, oder?
Irrtum, das ist eigentlich nicht so. Biologin wird erwartet, dass sie auch mit ihrem Körper arbeiten, zum Beispiel Experimente mit sich selber durchführt. Also mit ihrem Auge zum Beispiel, kann sie sich auch ein bisschen was aussuchen, mit ihrer Sehne, mit ihrem Magen, mit ihrem Immunsystem. Also es wird von Astronauten und Astronautinnen erwartet, dass sie transdisziplinär arbeiten, dass sie bereit sind, in ganz andere Bereiche zu gehen, ins Unbekannte, in das, was sie eigentlich vielleicht auch gar nicht so mögen. Und dass sie auch Dinge machen, die sie vielleicht gar nicht so interessant finden und die sie sich selber gar nicht ausgesucht hätten. Okay. Also das geht schon darum, dass der Kompromiss gefahren wird zwischen dem, was du magst und zwischen dem, was von dir erwartet wird.
Okay, also das tut mir eigentlich jetzt die Frage beantworten. Das heisst, es werden nicht Spezialisten gesucht, die ganz spezifisch dann an etwas dort rum studieren oder experimentieren, sondern man sucht eigentlich intelligente, breit interessierte, ausgebildete Leute, die für alles einsetzbar sind.
Genau. Also das ist das eine, was natürlich der Fall ist, dass es auch Spezialisten gibt. Nespoli ist zum Beispiel ein Ingenieur mit Informatik, der ist halt ein Italiener, der ist da super fit. Dann gibt's andere, die haben das Weltraumteleskop Hubble gemacht, das war ja zum Beispiel der französische Astronaut, der Claude hat das zum Beispiel durchgeführt. Dann gibt's andere, die einfach was ganz Spezielles aufbauen, da gibt's schon Spezifikationen und Schwerpunkte, das ist klar. Und das wäre für mich die Bewegung und der Mensch gewesen. Um da nochmal drauf zurückzukommen.
Also das ist die
das, was eigentlich mich durch mein Bewegung ganzes Leben
Mensch.
Treibt. Genau.
Ja.
Motorik, Optimierung von Bewegung, Adaptation an Schwerelosigkeit oder Adaptation an Training im Weltraum, das würde mich interessieren.
Und jetzt erzähl noch ein bisschen, wenn du sagst, du gehst die schwerelosen Flüge machen. Also das kann ja nicht im Basel-Mülhaus Airport, oder? Also wie läuft das?
Also die werden in der Regel in Bordeaux gemacht, in Mérignac. Da ist eine Maschine von einer Firma, die heißt Novospace. Und das ist ein umgebauter Flieger, ein Prototyp. Und der geht auf 10.000 Fuß hoch und fällt dann 2,5 Kilometer. Und das macht er 30 Mal hintereinander. Und in der Zeit hast du immer
am gleichen Tag.
Genau.
Also mit dir drin. Du landest und dann kommen die Nächsten.
Nein.
Du hast gerade 30 nacheinander.
Genau. Und dann habe ich jemanden wie dich als Probanden, der vielleicht vorher gar nicht weiß, was mit ihm geschieht. Und dann mache ich meine Experimente mit der Person. Oft mit so Novizen, die gar nicht genau wissen, was da auf sie zukommt. Und dann versuchen wir, bestimmte Dinge zu verstehen, zum Beispiel Reflexe, zum Beispiel Bewegungsmotorik, zum Beispiel, wie du damit umgehst, dass die Gravitation sich ändert. Man kann in dem Flugzeug nicht nur Schwerelosigkeit erzeugen, sondern auch Mars- und Mondgravitation. Mond ist zum Beispiel was ganz Fantastisches, wenn man so 8-Meter-Sprünge machen kann oder ein Doppelsalto. Das ist sowas, was ganz einfach geht. Und zwar jeder, du und ich. Also das ist so ein ganz simpler Task. Das wäre ja sowas, was wir sonst nie könnten. Und so findet das dann statt, genau. Und das ist dann meist 3 bis 5 Tage hintereinander.
Und wie viele schwerelose Flüge hast du schon gehabt?
Oh je, also ich habe circa 1000 Parabeln. Ich glaube, das macht so 30 Flüge, 30, 35 Flüge, ja.
Ist denn für dich das noch, also ich nehme jetzt an, wie würd ich fühlen, wenn ich jetzt, wenn du mich in die Situation würdest mitnehmen, wird es mir schlecht, oder?
Oh, das weiß ich nicht. Also es gibt so zwei Populationen. Die einen sind die ein bisschen ängstlich sind und die sich ganz stressen und denen es schnell schlecht wird. Und dann ist es auch so, dass das mit einer Zeit dann gerne kommt, dass man halt dann mit Übelkeit zu kämpfen hat oder dann halt auch das Superlativ dessen. Und die anderen, da würde ich dich erst eher sehen, die Spaß dran haben, die sich zu kontrollieren wissen, die die Erfahrung mitnehmen und die da super happy einfach ihren Job machen, auch als Proband. Also das ist einfach so eine Primärerfahrung, die muss man unbedingt machen. Und was ganz was Tolles ist, das kann man bei Zürich machen. In Dübendorf ist das einmal im Jahr, zweimal im Jahr, werden die Flüge durchgeführt. Da ist der Oliver Ulrich, organisiert die mit. Das ist ganz fantastisch und absolut zu empfehlen. Auch in der Schweiz wird das gemacht.
Wenn jetzt du aber mit so viel Flugerfahrung, ich nenne es mal Flugerfahrung, schwerlos, aber wenn du mit so viel Flugerfahrung jetzt das machst und dich in dem Moment auf den Proband konzentrierst, merkst du überhaupt noch, also weißt, hast du auch noch so das Juhu-Gefühl, wo man wahrscheinlich das erste Mal in der totalen Faszination hat? Oder bist du denn so konzentriert auf das, was du eigentlich machen musst, dass das für dich völlig selbstverständlich ist?
Also das wird selbstverständlich. Wenn du dann in deiner Arbeit bist, dann geht's darum, dass du deinen Job perfekt machst. Darum. Das ist dann die Priorität. Und manchmal geht der Flugtag rum und du kriegst das gar nicht mit. Vor allem dann, wenn es technische Probleme gibt oder ein Proband mit Übelkeit zu kämpfen hat, man schnelle Wechsel braucht, weil man Zeit gewinnen muss zwischen den Parabeln und die Piloten fragen muss, könnt ihr 5 Minuten länger im Kreis rumfliegen, damit wir noch schnell jemanden präparieren können. Dann ist es tatsächlich so, dass der Tag ganz schnell rumgeht. Wenn man jetzt ein einfaches Experiment hat mit zum Beispiel flugerfahrenen Probanden, dann ist schon so, dass man denkt, ja, das ist jetzt super. Also da sind wir jetzt wieder dabei und es ist ein großer Spaß. Und dann geht Arbeit und Spaß wieder eher auf der gleichen Welle.
Und wie muss ich mir die Experiment vorstellen? Also 30 Sekunden hast du Zeit. Gut, das tönt nach wenig, aber es ist gleich viel. Je nachdem, was du machst, kann 30 Sekunden sehr lang sein.
Ja, es sind ja 30 mal 30 Sekunden zusätzlich. Also du kannst es ja, musst es dann summieren. Wie sieht es aus? Du musst dir vorstellen, A310, also ein normales Passagierflugzeug, mit dem du in Urlaub fliegst, und das ist leer. Keine Stühle, nichts, einfach leer.
Ein großer Raum.
Ein großer Raum.
Und wie viele
Raum.
Leute oder wie viele Bärle in dem Fall?
Also eine große Achterbahn, so musst du dir das vorstellen. Ja. Und da drin sind 30 Leute. Davon sind
also 15 mal 2 oder 30 mit jedem Proband?
30 insgesamt.
Ja.
Und davon sind 8 nur für die Sicherheit zuständig. Die managen das Flugzeug, falls es irgendwelche Probleme gibt, oder managen Leute, die sich nicht an die Regeln halten. Und der Rest sind Wissenschaftler und Probanden. Dann gibt es die Physik, die Chemie, die Strahlenwissenschaft, die Biologen, die Humanwissenschaftler und uns zum Beispiel. Und wir haben dann so ein Karree und da machen wir unser Experiment drin. So musst du dir das vorstellen. Da hast du also im Grunde, so wie wir hier sitzen, einen bestimmten Raum und dann gebe ich dir Aufgaben. Und ich habe bestimmte Sensoren, die mir was mitteilen. Und wenn wir zurück auf der Erde sind, dann gucke ich mir das alles an. Analysiere das und publiziere das dann auch. Mit dir anonymisiert.
Und wenn das Flug jetzt in Sturzflug geht, dann werde ich ja schwerelos, weil das Flug gleich schnell fällt wie ich. Ist das richtig, oder?
Genau.
Aber das heisst, das ist ein langsamer Prozess. Also auch wenn der runterzieht. Und genauso, also weißt, wie schnell kommt das? Weil in den Filmen ist es doch immer so, James Bond hat irgendwie ein Antigravitationsding an, oder? Und dann drückt er auf Knöpfe und dann geht alles gerade oben runter. Aber so ist es ja nicht, nehme ich an.
Es ist tatsächlich so. Denn sobald das Flugzeug wieder, also das sind 3 Piloten, die das Flugzeug steuern. Einer macht die Höhenruder, einer die Seitenruder und einer den Schub. So muss man sich das vorstellen. Und es ist tatsächlich so, sobald umgestellt wird, ist sofort Schluss. Das heißt, du fällst auch von der Decke auf den Boden und zwar ganz schnell.
Also das ist also der Sicherheitsbeamte schauen, wenn die 30 Sekunden fertig sind, dass nicht gerade Kopf voran irgendwie.
Ja. Also und das wird auch angesagt. Es gibt einen Rhythmus, die sagen da immer die Gradzahl, 30 Grad, 40 Grad und dann ist klar, jetzt wird wieder gelandet. Und bei 30 sollte man wieder Bodenkontakt haben, weil sonst knallt's.
Also dann hast du weniger als 30 Sekunden. Dann hast du faktisch wie viel? 20, zum wirklich das Experiment machen, je nachdem, in was für eine Position das du springen musst.
Genau, es sind genau 22 Sekunden Schwerelosigkeit, 32 Sekunden Mondgravitation und 34 Mars. So sind so die Längen, 34 bis 36. Kann sich aber auch so ein bisschen ändern. Sobald ein Unwetter ist, sobald ein paar Wolken sind, passiert es auch mal, dass eine Parabel abgebrochen wird, dann muss man schnell wieder unten sein. Also die Regel ist immer, hab etwas, wo du dich dran festhalten kannst. Und das hat sich schon häufig bewährt. Genau, aber da arbeiten wir dann in einem Team. meist transdisziplinär. Da gibt es manche, die machen Sehne, die anderen machen Muskel, die anderen machen zentrales Nervensystem. Wir machen viel Motorik, zentrales Nervensystem. Da gibt es aber auch Knochenforscher. Da gibt es viele, die Auge-Vestibulärorgan machen. Das ist super interessant, denn das ist so ein bisschen der limitierende Faktor bei dem Ganzen, dass man gesund durchkommt. Und dann gibt es aber wieder Leute, die machen ganz andere Sachen. Die machen nur Technik, Laser, Mars, Sand, Aerosole, Rattenexperimente, also Tierexperimente gibt es natürlich auch, ganz spannende Sachen. Also es ist einfach so eine Achterbahn voller verrückter Experimente und man kann eigentlich gar nicht auslernen, wenn man da ist. So muss man sich das für sich selber auch vorstellen. Das ist ein super tolles Lernfeld.
Und wie wird das finanziert? Sind das, ist da jedes Experiment, hat einen anderen Auftraggeber hinten dran oder läuft das alles unter einer Dachfirma?
Es kommt drauf an, welche Agentur das fliegt. Wenn es die ESA ist, dann sind es wirklich die lokalen Partner. Das heißt, als Schweizer Experiment ist die Schweizer Agentur verantwortlich und finanziert das auch. Wenn es die Belgier sind, dann ist die belgische Agentur verantwortlich und manchmal fliegen ein paar NASA-Experimente noch mit und auch die Industrie. Und die Industrie zahlt das dann selber. Und die Spielregeln sind die, dass du dich bewirbst als Ideengeber, du musst das dann verschriftlichen, du musst erklären, warum das relevant ist, warum das auch noch in ein paar Jahren relevant ist und das wird objektiv begutachtet und anonymisiert. Das heißt, ich weiß nicht, wer mich da anschaut und wer das beurteilt. Und wenn man unter den Besten ist, ist meist 1 von 10, was gefördert wird. Also das ist recht kompetitiv dann.
Aber dann ist ja das eigentlich, das spricht ja für dich, in dem Fall, dass du schon so viel mal hast können mitgehen. Dann hast du...
Ja, das ist natürlich auch eine gute Verknüpfung dann. Also es bin nie irgendwie ich alleine, die das macht, sondern das sind immer gute Partner, die auch ihre Leistung bringen. Zum Beispiel arbeiten wir mit Italienern zusammen, mit Belgiern zusammen, mit Engländern zusammen, die einfach super gut sind auch. Also das ist nicht irgendwie so, dass das als Monokultur Ritzmann dann geht, sondern das sind immer nur Kooperationsprojekte. Und das ist eigentlich der Charme an der Astronautik auch. Dass man, wie bei einem Fußballspiel, sind es immer 11 Leute, die ein Match gewinnen und es ist keiner alleine und so ist es in der Astronautik auch. Das ist immer das Team, was es gewinnt.
Wie bist denn du überhaupt zu dem Ganzen gekommen? Was hast du studiert? Also du bist normal in Schule, hä? Deutschland.
Ganz genau, ja. Okay. Ich bin aus dem Schwarzwald ursprünglich, ganz simpel, aus einem 800-Einwohner-Dorf.
Was haben denn die Eltern gemacht?
Das sind Nicht-Akademiker, alle beide. Die haben ganz normal als Schulsekretärin gearbeitet und in einem Autohaus. Also ganz normale Leute.
Und hast du dort schon gewusst, du willst schon mal ins Weltall? Man sagt ja den Astronauten immer noch, dass das schon von früh auf ein Traum war.
Also bei mir ist das nicht so gewesen. Nee. Mir war das recht unbekannt. Das war auch nicht so vor Ort im Schwarzwald, war jetzt Astronautik nicht das große Thema. Da gibt es bekanntlich mehr Kühe als irgendwie Menschen und schon gar keine Satelliten oder Astronauten. Mhm. Das war nicht der Fall. Nee. Ich bin dann damals nach Freiburg, habe studiert in Deutschland. Mhm. Ich habe Mathematik, Biologie und Sport studiert. Und habe dann auch abgeschlossen und dann wurde mir ein Angebot gemacht von einem Universitätsprofessor, von einem Ordinarius für eine Doktorarbeit und der hat gesagt, schauen Sie mal her, ich habe 3 Themen. Erstens, zweitens, drittens und eines davon war das Weltraumthema. Und da habe ich gesagt, ja, das ist meins und dann habe ich mich da reingearbeitet.
Aber du hast, ich lese da zwischen Onkologie und Neurologie, hast du auch noch, das sind ja, du bist ja doch sehr breit schlussendlich. Ja. Also ist denn das wie die zweite Liebe gewesen? Also, Mathe, hast du gesagt, Biologie und
Sportwissenschaft.
Und Sport. Also von dem her kannst du natürlich sagen, Bio und Sport gehen natürlich genau in die Richtung, oder? Mhm. Und Mathe ist wahrscheinlich Grundvoraussetzung für alles andere, um deine Berechnungen können machen.
Genau.
Ja, aber was hast du bei der Onkologie und bei der Neurologie gemacht?
Ich bin halt Naturwissenschaftler eigentlich und ich wollte da einfach reingucken. Die Klinik hat mich schon immer interessiert, Pathologien auch oder Erkrankungen. Und ich habe damals als Studentin auch nicht viel Geld gehabt und da musste ich irgendwie Geld verdienen. Ja. Und dann habe ich mich angepriesen als wissenschaftliche Hilfskraft, hieß das damals, für einen Stundenlohn unter 10 Euro irgendwie, weiß ich nicht mehr genau. Und dann bin ich dahin und habe in der Neurologie Experimente durchgeführt für den Lehrstuhl. In der Onkologie habe ich damals Krebspatienten betreut in einem Sportprogramm. Das war eigentlich emotional wirklich eine spannende Sache. Das heißt, Krebspatienten in der Chemotherapie, mit denen haben wir gearbeitet und haben versucht, einfach so das Gefühl zum Körper wiederherzustellen, ein positives Mindset zu bekommen über den Sport, über Bewegung. Und das sind einfach so Erfahrungen, da bin ich super offen für alles, was auch außerhalb, außerhalb
aber jetzt zunächst einem klassischen Weg. Aber dann ist es einfach ein Teil vom Bereich, wo dich auf grundsätzlich interessiert
hat. Ja, sicher, ja. Also was immer der Fall war, es ging immer um den Menschen und um die Bewegung. Also die wie sich ein Mensch bewegt, wie er das optimieren kann, wie er von Sport, Gesundheit, Ausdauer, wie er davon profitieren kann und wie man es auch erklären kann, dass er adaptiert. Es ist ja total spannend, dass sich Leute nach dem Sport besser fühlen. Zum Beispiel, bevor ich jetzt zu dir gekommen bin, um hier ein Interview zu geben, habe ich natürlich Sport gemacht. Das sind so Sachen, die tun einem Menschen gut, das weiß man. Und das kann man erklären auf verschiedenen Ebenen. Und das ist eigentlich alles, was das verbindet. Für mich ist das gar nicht irgendwie konträr oder in verschiedene Bereiche, sondern das deckt sich wunderbar.
Und dann eben hast du Leiter Forschung für Schwerkraft und Weltraumanwendung.
Genau.
Also das ist ja aber ein grosser Sprung vom Tumor zum Weltraum schlussendlich.
Ja, genau.
Also für mich. Aber vielleicht sagst du, nein, das ist eigentlich viel näher, als das du denkst.
Also es ging ja auch um den Menschen und die Bewegung. Und dann war eher die Herausforderung, na, wie kriege ich jetzt diese technischen Facetten auf die Kette? Also wie schaffe ich es, 9G-sichere Dinge zu bauen zum Beispiel und irgendwie galvanische Trennung von irgendwelchen Elektrogeräten und Frequenzen und was die da so alles auf der ISS, aber auch im Parabelflug, da haben die alle möglichen Regularien. Das war so eine Herausforderung. Dann auch das transdisziplinäre Umfeld, das heißt, man geht so ein bisschen aus der Komfortzone raus und trifft plötzlich ganz wilde Leute, Fallschirmspringer und so wilde Piloten und Astronauten und die Ingenieure, die man nicht versteht und sowas. Also das war dann eher die Schwierigkeit, sich wirklich auf diese Weltraumregularien einzulassen. Wenn es dann wieder um den Task selber ging, also um das, was wir arbeiten, Mensch und Bewegung, dann war ich eigentlich wieder in der Komfortzone. Bloß, dass es halt dann in Schwerelosigkeit oder auf dem Mars und auf dem Mond war. Das war so ein, natürlich auch was man erstmal lernen musste. Aber man lernt auch da, damit umzugehen über die Jahre.
Aber du hast schon ein unglaubliches, ich meine, da merkt man, das ist dein Leben schlussendlich. Obwohl ist ja nicht selbstverständlich.
Das ist ja immer so die Sache, so mit welcher Motivation man arbeiten geht. Also wenn man morgens aufsteht, um Geld zu verdienen und dann quasi die Minuten und die Stunden rückwärts zählt, bis man wieder nach Hause kann und sein Wurstbrot essen kann, das ist ja so der eine Ansatz. Und für mich ist halt eine Arbeit was ich irgendwie mit dem Grundbedürfnis von mir nach Neugierde, nach Wissen, nach Verstehen, das muss ich decken. Und solange das der Fall ist und was mit Mensch und Bewegung zu tun hat, dann bin ich offen für alles. Und dann darf es auch wirklich mühsam sein, sich einzuarbeiten oder Dinge zu verstehen. Das ist dann kein größeres Problem und kein Hindernis. Eigentlich eher was Schönes.
Wie viel Prozent von deiner Arbeit oder von deinem Leben widmest du denn jetzt im Raum, also kannst du von dem leben?
Nein, das ist natürlich nimmer. Also ich habe dann vor 2,5 Jahren habe ich mich beruflich nochmal verändert. Ich arbeite für die Rennbahnklinik hier in Basel-Land, die ist in Muttenz, das ist eine sportorthopädische Klinik, das heißt, wir sind wieder bei Bewegung, beim Menschen, beim Sportler oder bei der Sportlerin, aber auch bei Verletzten und das ist jetzt sowas, was ich hauptberuflich mache, eigentlich auch fast Vollzeit und nebenher lehre ich noch im Weltraumbereich, bin zur Verfügung, wenn Sie Probanden suchen, die Kolleginnen und Kollegen, die keine Übelkeitsprobleme haben zum Beispiel. Und ich habe auch noch ein Projekt an der Universität Freiburg, was dort noch liegt, oder zwei Projekte sogar, was noch bedient wird wissenschaftlich, wo noch publiziert wird und wo wir auch ein Funding noch bekommen dafür. Und deswegen geht ganz gut zusammen.
Eben bei der Rennbahnklinik hast du Diagnostik und eben Biomechanik. Wie viel spielt denn das zusammen? Das kann man schon sagen, das ist sehr nah beieinander zu den Sachen, die dich interessieren, auch in Verbindung zum Weltraum.
Ja, sicher, genau. Also es ist jetzt nicht mehr Weltraum dort das große Thema, sondern wirklich auch mit Sportlern. Wo liegt das Problem? Warum sind da Schmerzen? Warum sind da Beschwerden? Dann die Frage, wie kriegen wir es weg? Das ist auch immer so ein Konsens dann mit Physiotherapie und mit den Ärzten, da Lösungen zu finden und dann, wenn man in eine Therapie geht, wie macht man das jetzt am besten? Und das ist ja auch so ein ständiger Optimierungsprozess und so ein spannendes Feld, wo ja das letzte Wort auch noch nicht gesprochen ist. Also besonders im Sport geht es ja immer noch um Leistungsoptimierung, aber auch in der Therapie mit Erkrankten oder mit orthopädischen Patienten gibt es einfach super spannende Themen, mit denen man da bearbeiten kann. Also das ist einfach ein ganz tolles Lernfeld für mich immer noch und auch ein tolles interaktives Feld mit Kolleginnen und Kollegen. Also mit den Ärzten, die eben spezialisiert sind auf verschiedene Körperpartien, zum Beispiel Schulter oder Ellbogen, Knie und Sprunggelenk. Ja, ganz tolle Sache, wenn man auch sieht, dass Menschen wieder gesund werden können, wenn sie sich verletzt haben.
Aber die sind ja vor allem technisch sehr, sehr gut ausgerüstet. Die machen die 3D-Live-Analyse zum Beispiel.
Genau.
Wie fest musst du der Techie sein für die Job?
Wie fest muss ich was sein?
Der Techie. Also, das ist so ein Kursenamen für einen, wo ein technischer Nerd. Ist für die Technik nur Mittel zum Zweck? Oder fasziniert dich das genauso wie denn schlussendlich das, was dem Körper passiert?
Das interessiert mich natürlich genauso. Ja, ja. Das ist eigentlich so das, was gut von schlecht trennt, meiner Meinung nach. Wenn man eine gute Technik hat, die valide ist, die vernünftig ist und auch das abbildet, was man möchte, dann hat man gewonnen. Und wenn man da nicht bereit ist, sich einzuarbeiten, wird es schwierig. Aber wir sind natürlich schon auch technische Nerds und tatsächlich, glaube ich, innerhalb der Klinik auch als solche manchmal merkwürdig beäugt, weil wir das auch gerne machen. Aber es ist natürlich auch gewertschätzt, also das ist was, was in der Rennbahnklinik ganz hoch steht. Solche Dinge wie Entwicklung, Forschung und die Anbindung an technische Neuerungen ist ein großes Thema und wird da auch gefördert und gewertschätzt.
Wie schaust du die ganzen Filme an, wo, jetzt kommen wir mal Netflix, haut eine Serie nach dem anderen aus und kürzlich ist ja eine, also kürzlich ein halbes Jahr, ist ja eine gewesen, wo es um den Weltraum gegangen ist. Wo sie schwanger worden ist im Auswahlprozess und dann natürlich schon mal die Frage aufgekommen ist, kann ich jetzt das Leben nochmal riskieren oder nicht? Wie schaust du die ganzen Filme an? Ist das für dich lächerlich, dass du sagst, nein, das hat nichts mit der Realität zu tun? Oder sind das Themen, die euch auch beschäftigen?
Also ich habe zum Beispiel keinen Fernseher und oder wir haben keinen, schon seit sicher 10 Jahren keinen mehr. Wir haben keinen Netflix und kein Amazon Prime Abo. Also für mich ist das, ich verstehe kein Wort von dem, was du sagst.
Ich schicke dir mal ein paar Links. Nein, es geht ja, also mein Gravity ist natürlich ein sensationeller Film gewesen. Also aber eben, ich weiß,
was ich da so beobachtet habe, ist, dass die Weltraumindustrie, aber auch die Agenturen das ganz gerne aufgreifen, weil es natürlich über das Medium Film ganz vielen Leuten nahegebracht wird. Aber es bildet für mich nicht die Realität ab. Also ich habe mit vielen Astronautinnen und Astronauten gearbeitet und kenne das Feld ja sehr gut. Und da ist schon ein Riesenunterschied zwischen dem, was so ein Film transportiert, denn Astronautinnen und Astronauten, das sind eigentlich zunächst mal sympathische Leute, völlig bodenständig, die mit ihrer 0815-Hose in ihrem Rucksäckle kommen und halt einfach wirklich sehr begabt sind. Aber das, was da so transportiert wird, ist einfach nicht die Realität. Das, was ich so mitkriege mal von einem Trailer oder sowas, denke ich, ist einfach weit weg von dem, was da auch gelebt wird. Obwohl sie sich beraten lassen von Astronautentrainern zum Beispiel auch, aber die Astronauten und Astronautinnen selber witzigerweise geben sich nicht für sowas her, für die Filmindustrie. Als Berater noch nicht mal. Das finde ich dann doch schon wieder sowas, was spricht.
Obwohl natürlich, schlussendlich geht es am Schluss immer ums Geld. Ich meine, solange dass die ganze Sache von den Staaten finanziert werden, das sein, aber wenn natürlich Privatindustrien kommen, ich meine, das Militär hat damals so in den 70er, 80er Jahren mit den ganzen Filmen, haben die natürlich das Militär Top Gun. Ich meine, Top Gun ist der Recruiting-Film gewesen für die Air Force, oder? Ja. Also da haben die natürlich schon ganz bewusst auch auf der Klaviatur gespielt. Und bis jetzt ist es wahrscheinlich auch so weit weg gewesen, dass das gar nicht hast müssen. Aber wenn natürlich dann die Privatindustrie immer mehr ins Weltall drängt und Leute braucht und dort ein Markt entsteht, wo auch für normale Leute finanzierbar ist, ändert sich vielleicht dann doch auch ein bisschen etwas in der Vermarktung.
Ja, und das, denke ich, ist eine gute Entwicklung auch. Also, dass das privatisiert wird, stellenweise zumindest. Denn bisher sind ja nur noch die russische Sojus ist noch hochgeflogen auf die ISS als einzig wirklich gute technische Lösung. Und Russland ist da auch absolut führend. Und jetzt gibt's einfach diese drei Facetten mit Elon Musk, mit den zwei mit Bezos und dem Briten dann noch. drei Personen superreich, die sich da festgebissen haben und die das auch schaffen werden. Und ich glaube, das nimmt ganz anders Fahrt auf. Das wird noch richtig spannend. Und wo es hingeht, weiß man nicht. Was ich immer denke, man muss es auch so ein bisschen sehen, dass das Ganze mit Risiko behaftet ist. Ich meine, das große Unglück mit 7 Toten liegt jetzt 35 Jahre zurück, wo 7 Astronauten verglüht sind auch. Und das sind einfach so Dinge, die man nicht vergessen darf. Und das ist so, das wird nicht transportiert von der Presse im Moment. Und das ist auch nicht das, was man gerade will, wenn das alles privatisiert wird. Aber wenn man mit Astronautinnen und Astronauten arbeitet, dann ist die Sicherheit eigentlich immer das Primärthema. Und das sind sehr reflektierte Menschen, die wissen, worauf sie sich da eingelassen haben. Und das geht da im Moment vielleicht so ein bisschen verloren. Und das wird aber wieder Thema werden. Also das sind ja keine simplen technischen Lösungen. Und wir sprechen ja im Moment von 3 Minuten Weltraumaufenthalt, was nicht besonders lang ist. Das sieht natürlich ganz anders aus, wenn man mal über 1 Woche, 2 Wochen, 3 Monate spricht. Dann reagiert der Körper ganz anders und die Psyche auch. Und das wird dann spannend, wenn die 82-jährige Dame, die jetzt hochgeflogen ist, ja, total fantastisch, aber das finde ich halt irgendwie was mich dann ergreift, dass man wirklich selbst in dem Alter sowas noch machen kann. Fantastisch einfach.
Was wäre für dich so der nächste Step? Also wenn jetzt eine von diesen 3 Firmen würde anrufen, und will, also ich meine, so viele Leute gibt es ja dann auch nicht auf dem Markt mit deinem Rucksack. Also wäre das etwas, wo würdest du gehen?
Da würde ich schon drüber nachdenken, ja sicher, ja. Das muss man dann immer sehen und auch schauen, wie das familiär geht. Da gibt es ja noch andere Personen im Umfeld, die sogar ein Veto haben oder die eigentlich grundsätzlich einverstanden sind, denn die brennen natürlich auch dafür, aber das sind natürlich Themen, das beobachtet man und da spricht man auch, aber was im Moment ist, dass sich die private Weltraumindustrie von der nationalen oder von den globalen eigentlich trennt. Das ist eigentlich nur Elon Musk, der jetzt im Moment zusammenarbeitet mit der NASA, aber die beiden anderen nicht. Die machen da ihr eigenes Ding. Und das ist ja auch schon wieder so was, was zeigt, naja, das nimmt ganz anders Fahrt auf. Dazu kommt noch, dass die ISS ja demnächst auch abgebaut werden wird und die Chinesen werden übernehmen. Und das ist natürlich nochmal in einer ganz anderen Liga dann auch. Das heißt, da wird eine ganz andere Nation nochmal dominant mit reinspielen und die Sache, denke ich, auch sehr gut machen. Aber nicht zwangsläufig mit den gleichen Partnern. Wir werden es sehen.
Wir werden es sehen.
Ich bin offen.
Gut, das ist ein Bewerbungsgespräch. Sehr gut gewesen. Also, Schlussfrage. Wo geht es an privat? Was hast du noch von Träumen und Zielen im Leben, mal außerhalb jetzt vom Weltraum?
Ach, wir sind gerade in der Pilotenlizenz noch dran. Wir leben eigentlich so wie immer. Also mit den gleichen Prioritäten, mit dem gleichen Fable für Extremes einfach. Das nennt sich eigentlich in dem Bereich Extreme Environments. Also wir sind jetzt im Urlaub einen Vulkan haben wir bestiegen, wir gehen tieftauchen, wir fliegen recht viel. Also alles, was irgendwie was mit Natur zu tun hat und mit sich fühlen und Extreme erleben, das wird auf jeden Fall weitergehen und Teil des Lebens sein. Und beruflich geht's mir gut in der Rennbahnklinik. Das ist ein spannendes Feld und das wird auch erstmal so in der Schweiz so weitergemacht für mich. Genau.
Sehr schön. Ramona, danke schon vielmals für den Besuch.
Sehr gerne.
Wir bleiben dran. Und wenn sich etwas verändert mit irgendwelchen neuen Plänen oder nach China oder weiss nicht was, dann gib uns Bescheid, dann schauen wir das wieder an.
So machen wir es.
Dankeschön.
Danke dir.
Merci.
Der Baselcast, produziert von fadeout.ch.